Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Schönen guten Morgen. Heute ist die Fotografin Ricarda Roggan mein Gast. Ihre Arbeiten hängen im Deutschen Bundestag und in wichtigen Sammlungen. Sie wird vertreten von der renommierten Leipziger Galerie Eigen und Art. Und sie ist Professorin für Fotografie an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart. Ich freue mich, dass Sie zwischen Leipzig und Stuttgart heute zu uns nach Berlin gekommen sind. Herzlich willkommen, Frau Roggan.
Danke für die Einladung.
Nehmen Sie uns doch gleich mal mit in Ihre Hexenküche. Brom-Silber-Gelatine, damit kommen wohl nur die wenigsten von uns in Berührung. Worin besteht die Magie von Brom-Silber-Gelatine?
Oh, das ist eine wunderbare Frage. Hexenküche ist auch sehr schön. Das Ganze hat schon sowas Alchemistisches bekommen inzwischen. Ich kann es von mir jetzt gar nicht so sagen, weil ich das eher selten betreibe, diese wunderbare Hexenküche. Ich habe gestern noch in Düsseldorf eine wunderbare Ausstellung gesehen, für die ich jetzt unbedingt Werbung machen muss. Evelyn Richter. Mhm. Grandios. Brom-Silber-Gelatine in der reinsten Form. Und man sieht es auch, es gibt wunderbare Abzüge von ihr, natürlich selbst gemacht, aber es gibt auch Arbeitsabzüge, die aus diesen herrlichen Orvo-Schachteln rausgeholt wurden und an die Wand gebracht. Und das ist eine unglaubliche Qualität, die man sich anders nicht vorstellen könnte.
Das heißt, Sie fotografieren richtig old-fashioned, nicht digital, sondern wie die Pioniere der Fotografie im 19. Jahrhundert mit Großbildkamera, Stativ, schwarzem Tuch überm Kopf.
Genau so kann man sich das vorstellen. Ja, genauso stehe ich tatsächlich in der Landschaft. Es ist gar nicht immer nur schwarz-weiß, auch Farbe. Aber es ist genau diese Kamera, die völlig aus der Mode gekommen ist, wo man tatsächlich alles noch upside down, so auf dem Kopf stehend und seitenverkehrt. Man muss es immer ein bisschen rumrechnen, aber das Gehirn gewöhnt sich auch daran. Und dann ist es kein Problem. Man hat eine unglaubliche Qualität mit diesen. Das Negativ hat ja dann eine Größe von ungefähr A4. Das heißt, das ist eine dichte, ich will nicht sagen eine Information, das wäre das falsche Wort dafür. Es ist einfach ein Raum, der im Bild auf einmal vorhanden ist. Man kann es am ehesten vergleichen mit dem Hörerlebnis, wenn man einem Konzertflügel zuhört im Vergleich zu einem E-Piano. Und das E-Piano kann das sicher auch irgendwie simulieren, aber es ist immer eine Simulation, es ist nicht der wirkliche Raumklang. Und genau dasselbe findet im Bild auch statt.
Aber es ist wahnsinnig scharf. Ist es nicht sogar schärfer als scharf?
Es ist schärfer als scharf. Es ist, das verrate ich jetzt so in den Laboren, wo die entstehen, ist mir manchmal sehr danach zumute, niederzuknien, weil das so unglaublich scharf ist, also so hinter allen Möglichkeiten der Schärfe eigentlich, aber man sieht es nur im Original.
Die Fotografin Ricarda Roggan, die hat einen besonderen Blick für Orte, die verlassen wurden, für Dinge, die entsorgt worden sind, denen man die Spuren des Gebrauchs ansieht, die Spuren der Zeit. Im Deutschen Bundestag zum Beispiel hängt ein Triptychon aus ihrem Werkzyklus Stühle und Tische. Frau Roggan, woher stammen diese Möbel?
Diese speziellen Möbel, die stammen aus Hellerau. Ich bin mir fast sicher, die sind auch in den Werkstätten Hellerau hergestellt worden. Ich habe die dort gefunden, als ich da zu tun hatte. Und es ist immer dieser Moment, dass einen so Dinge so quasi anspringen. Und ich war ganz überrascht von dieser merkwürdigen Hierarchie, die sich so aufgetan hat. Man sieht diese ganz lange Reihe von Tischen zusammengestellt. Und dann gibt es rechts einen Tisch, der besonders ist, und links genauso. Man hat plötzlich den Eindruck, da sitzen sich vielleicht Parteien gegenüber. Mhm. Und ich habe es dann aber natürlich nicht auf ein Bild bekommen können in dieser ganzen Länge, kam dann auf das, es in drei zu teilen. Und dann ist das zentrale Bild plötzlich das, wo kein herausgehobener Platz zu sehen ist. Aber natürlich sind wir alle mit unserer ganzen Ikonografie im Kopf ausgestattet und wissen natürlich, dass das eigentlich, wenn man es jetzt von der Tafelrunde ausgehend betrachtet, natürlich der herausgehobene Platz wäre. Also ein ganz merkwürdiges Triptychon, wo alles Mögliche zusammenkommt, was man sich denken kann, aber nicht denken muss.
Und man sich vorstellen könnte, wer da alles an diesen Tischen und Stühlen schon auf- und angesessen hat. Ne?
Ja.
Sie haben ja nicht nur gebrauchte Stühle und Tische neu arrangiert, in anderen Arbeiten auch Wahlkabinen und Wahlurnen aus DDR-Zeiten gefunden in verlassenen Amtsgebäuden. Was war überhaupt der Ausgangspunkt für diese Arbeit mit dem Mobiliar?
Ach, so ganz genau weiß ich es auch manchmal nicht mehr, aber es sind auf jeden Fall die Momente, wo ich denke, da ist jetzt etwas vorbei, ganz sichtbar vorbei, das wird nicht mehr benutzt. Und es steht auch schon eine ganze Weile und hat so eine gewisse Staubschicht, die schon drüber ist. Es muss so eine Ruhe da sein im Raum, damit ich überhaupt da rangehe an die Sachen. Also so aus dem Leben direkt rausgerissen, das würde ich nicht fotografieren wollen. Aber wenn diese Staubschicht und diese Ruhe einmal eingekehrt sind, dann ist eigentlich das Nächste, was die Dinge ereilt, auch schon der Container, dass sie entsorgt werden. Und ich versuche immer genau zwischen Benutzung und Entsorgungscontainer irgendwo da in dieser Lücke reinzugehen, weil das ist sowas, bevor die Dinge so ganz, sie sind schon obsolet, aber sie sind noch nicht verworfen. Und haben so einen eigenartigen Zauber und der Impuls ist eigentlich nur, sie noch einmal, ihnen noch einmal so eine Art Bühne zu geben. Mhm. Und dann beginnen sie manchmal so ganz leise noch eine Geschichte zu erzählen und das ganz zauberhaft und das so festzuhalten. Manche sind auch viel zu geschwätzig, die erzählen wahnsinnig viel, dann versuche ich Details rauszunehmen, damit es etwas aufgeräumter wird und nur das wirklich Wichtige, Wesentliche übrig bleibt.
Das ist also eine konzeptuelle Arbeit, die oft sehr viel Vorbereitung braucht. Nehmen wir vielleicht noch ein anderes Beispiel, die Schrottautos, die Sie fotografiert haben. Die haben Sie ja nicht irgendwo auf der Straße jetzt in einer Werkstatt oder auf dem Schrottplatz gefunden und dort fotografiert, sondern rausgeholt, ich weiß gar nicht wie, werden Sie vielleicht gleich erzählen, sich besorgt jedenfalls und in einer großen Industriehalle interessant beleuchtet, zum Teil mit Folie abgelegt, so wie eine Leiche, die man irgendwie über die man ein Tuch legt. Ja, wie sind Sie auf diese Idee gekommen, zerschrottete Autos zu fotografieren, aber eben in einem ganz anderen Kontext?
Ich glaube, ich kam drauf, weil ich so fasziniert war, wenn man versucht, sein Auto zu verkaufen oder ein neues zu kaufen, vielleicht auch ein gebrauchtes, dann kommt man auf diese lustigen Seiten, wo Leute ihre Autos versuchen loszuwerden und versuchen sie irgendwie nochmal so ganz toll zu fotografieren. Und das sind oft so heroische Aufnahmen aus so einer Untersicht. Und man sieht genau, das steht schon auf der Wiese und das letzte Schrottauto, aber man versucht noch irgendwie so ein Bild rauszuholen. Und das hat mich so berührt, ich habe das eine Weile gesammelt, aber es kamen noch andere Einflüsse mit dazu, ich weiß nicht mehr genau, was am Ende auslösend war, aber ich habe mich dann auf die Suche gemacht nach einem Autohändler zuerst, der sich darauf eingelassen hat, mir den nicht verkaufen zu wollen, sondern gemeint hat, okay, er fährt mir den mit dem Gabelstapler irgendwo hin. Und ich habe den in Zeitz gefunden, schöne kleine Stadt hinter Leipzig, und habe dort auch eine Industriehalle gefunden, die riesig ist, ich weiß gar nicht, wie viele tausend Quadratmeter, so ein offenstehendes Gelände, und bin dann da reingegangen. Dann kam der Autohändler, hat diese Autos da reingefahren und dann ging's los. Und die Beleuchtung war wirklich hochprofessionell. Das war ein Loch im Dach, wo das Licht so den Tag über manchmal reinkam.
Ach, tatsächlich.
Und das,
aber diese Autos, die fuhren ja nicht mehr. Die mussten ja jetzt irgendwie erstmal da drapiert, arrangiert, bewegt, inszeniert werden.
Ja, das war tatsächlich so, dass der Autohändler, die hatten Freude daran entwickelt, an dem Projekt. Die kamen dann immer mal vorbei und haben mit diesem Gabelstapler das Auto noch ein bisschen rumgerückt. Und die kamen auch sehr gern vorbei, weil sie eigentlich die ganze Zeit vermutet hatten, dass wir vielleicht doch noch irgendwelche Mädchen auf diesen Autos drapieren würden, naja, für einen Kalender oder sowas. Und waren immer ganz enttäuscht, dass es doch noch nicht, oder dass sie es verpasst hatten oder was auch immer. Die konnten sich beim besten Willen nicht vorstellen, dass ich wirklich diese Schrottautos da fotografiere. Aber tatsächlich hat es mich auch sehr berührt, diese Arbeit. Manche Autos sind auch abgedeckt und bei manchen war ich mir einfach auch zu sicher, dass das keiner der Insassen überlebt haben könnte, diesen Unfall. Und mir ging es ja überhaupt nicht darum, da irgendwas Reißerisches zu machen, sondern eigentlich so ein ganz stilles Memento Mori, ein ganz ruhiges. Und ich habe deshalb viele Autos einfach abgedeckt gelassen oder so fotografiert.
Ja, es ist melancholisches.
Ja, es ist melancholisch, sehr, sehr melancholisch, ja.
Sie haben auch ausrangierte Videospielautomaten fotografiert. Würde ich auch nicht denken, dass die melancholisch sein können. Sind sie aber auf ihren Bildern. Oder verschiedenste alte Filmprojektoren. Also all diese Dinge, die mal benutzt worden sind, aber nicht mehr benutzt werden und irgendwelche Geschichten erzählen. Und obwohl sie die Objekte so nüchtern zeigen, kommen die einem erstaunlich nah. Also bei den Filmprojektoren zum Beispiel, da habe ich gedacht, was die schon alles gesehen haben. Ja, weil die leuchten von innen durch ihre eigene Lampe, so sind die beleuchtet, die leuchten von innen heraus, werden nicht angestrahlt, wie Augen. Und man denkt, welche Filme die schon alle gesehen haben.
Ja, genau, das hat mich, ich habe ja mal als Filmvorführerin vor ganz vielen Jahren gearbeitet und fand das so, so prägend, auch so dieses Geräusch, wenn man neben diesem ratternden Automaten sitzt und das Licht fällt da raus und fast egal eigentlich, welcher Film gezeigt wird. Ich habe, als ich sie fotografierte, habe ich es immer leer laufen lassen, also ohne Film tatsächlich, das reine Licht. Und mich hat auch diese Klingt komisch, aber diese Physis des Lichts interessiert, dass eben diese Geräte so überstrahlen, dass das Licht eigentlich völlig den bei der Belichtung den Film schon so ausgefressen hat an dieser Stelle. Und das, was da zu sehen oder gerade nicht zu sehen ist, hat mich total interessiert im Bild.
Menschen tauchen auf ihren Fotografien nie auf. Warum nicht?
Ich glaube, da muss man ein Talent für besitzen und ganz, ganz real mich selbst betrachten. Habe ich das Talent wirklich einfach nicht? Und auch nicht das Interesse ist mehr, wirklich die Spuren einzufangen. Und wenn man sich vorstellt, dass auf diesen Stühlen und Tischen Menschen sitzen würden, der Mensch schaut immer gern den Menschen an, natürlich. Man würde auf den Menschen schauen. Man würde aber den Tischen und Stühlen keine Bedeutung mehr beimessen. Mir geht's aber darum, das, was noch vorhanden ist, diese Spuren, die manchmal ganz andere Geschichten erzählen, als die Menschen erzählen würden, die interessieren mich tatsächlich.
Ricarda Rogan, geboren 1972 in Dresden. Sie hat in Leipzig und in London studiert. Und wie sie ihren Weg als künstlerische Fotografin gefunden hat, das interessiert mich gleich noch. Die Fotografin Ricarda Rogan begibt sich gern auf Spurensuche, haben wir schon gehört, stöbert in alten Häusern rum, auch auf Dachböden, auch in Archiven. Zum Beispiel hat sie im Deutschen Literaturarchiv in Marbach alle möglichen Dinge fotografiert. Lederhandschuhe von Kurt Tucholsky, die Taschenuhr von Martin Heidegger, die Brille von Arthur Schnitzler. Allesamt im selben neutralen Setting fotografiert. Wie haben Sie das gemacht? Also haben Sie sich da im Museum eingerichtet? Denn mitnehmen durften Sie diese Kostbarkeiten wahrscheinlich nicht.
Ja, wollte ich auch gar nicht, ehrlich gesagt. Das ist tatsächlich eine Arbeit, über die ich wahnsinnig lange nachgedacht hatte. Also ich glaube, das ging mir so seit 98 schon durch den Sinn, dass ich das gerne machen wollte, diese Dinge zu fotografieren. Und ich habe einfach ganz viele Jahre nachgedacht, wie mache ich das am besten? Ich dachte immer, ich muss so einen eigenen Raum schaffen, wo ich die reinlege, reintrage, eine Vitrine, irgend sowas. Aber es war mir alles nicht selber überzeugend. Und irgendwann kam ich dann auf diese Idee, dass es so ein ganz alter Koffer sein müsste eigentlich. So einen alten Pappkoffer, der so ein Lederimitat sein
ist
möchte.
Ein Koffer?
Das ist ein richtiger alter, großer Koffer.
Ah, ja.
Und
ich hätte gedacht, ein gebauter Tisch, aber das ist ja interessant.
Ja, tatsächlich ist der Tisch da drin im Koffer. Also ich komme mit diesem alten Koffer in diese Museen rein und natürlich lachen die auch über diesen alten Koffer. Aber der ist ganz toll, man klappt den auf und dann habe ich da drin diese kleine Bühne und den Hintergrund und drüber eine kleine Lampe und das ist so ein bisschen gebaut, aber es klappt sich sozusagen mit dem Koffer alles auf die Bühne. Und ich habe eine Weile probiert, bis ich diese Form so gefunden hatte, diese Bühnenform, und habe diese Fäden über die Fläche gespannt, damit ich diesen speziellen Abstand habe, der so ein Inch- oder Zoll-Abstand ist, der mir gerade recht kam, damit man nachher wieder ungefähr weiß, wie die Proportion und Dimension der ganzen Sache ist. Aber ich habe versucht, sehr, sehr ordentlich, also wie es ein Museumsfotograf auch tun würde, so ein ganz ordentliche, biedere Art und Weise, so Dinge möglichst gut zu fotografieren. Da habe ich mich so hineinversetzt, um das zu tun.
Aufgewachsen, ich komme aufs Biografische, sind Sie in den 70er, 80er Jahren in Dresden, einer Stadt auch mit viel Geschichte. Wie haben Sie vielleicht auch durch die Familie überhaupt sehen gelernt? Also gab es da eine besondere Schärfung der Wahrnehmung von Umgebungen oder bestimmten Häusern?
Man weiß das ja oft gar nicht mehr so richtig oder es fällt einem dann in seltsamen Momenten ein, jetzt fällt es mir gerade nicht so richtig ein. Auf jeden Fall, doch, auf jeden Fall war es immer so, dass mein Vater, der ja Denkmalpfleger war, allerdings im Landkreis Cottbus später, der hat mich oft an die Hand genommen als Kind und mich mitgenommen in so sehr tiefe Baugruben, wo irgendwas gebaut werden sollte. Und dann hat er so Scherben rausgezogen aus diesen Querschnitten, die da sichtbar waren, und gesagt, schau mal, das ist 11. Jahrhundert. Und natürlich habe ich ihm das alles geglaubt und war ganz beeindruckt davon, wie alt diese Scherbe ist und dass man die wieder zusammenfügen kann, vielleicht wenn man jetzt noch mehr findet. Und das hat mich schon doch geprägt, dieses, was sieht man oder was vermutet man? Also ein Stück weit was Detektivisches vielleicht. Diese Mutmaßungen sind ja kaum zu verifizieren, es sind auch Behauptungen und da sind wir natürlich schon wieder in der Kunst, dass diese Behauptungen das Revier der Künstler sind, wo wir wildern können ohne Ende.
Wie sind Sie mit der Fotografie in Berührung gekommen? Also gab es Familienalben, wurde in der Familie fotografiert, hatten Sie früh eine Kamera?
Eigentlich nicht, eigentlich erst spät und ich hatte auch eigentlich nur einen Onkel, der ab und zu fotografierte, das spielte eigentlich im Familienleben keine Rolle. Aber es gibt so eine Geschichte, dass ich, glaube ich, noch sehr klein war. Meine Mutter nahm mich mit auf die Arbeit in so einem Institut Und da habe ich wohl so ein kleines Pappschächtelchen gebastelt. Und vorher so, da habe ich tatsächlich so die Menschen gezeichnet. Da gab es noch so eine Porträtidee. Und habe die gezeichnet, habe die in kleinen Abbildungen in dieses Pappschächtelchen getan. Bin dann rumgegangen und habe so getan, als ob ich die fotografiere. Und diese kleinen Mini-Porträts rausgezogen und verschenkt. Also
wie eine Polaroid-Kamera, ja?
Im Grunde wie eine Polaroid-Kamera. Ich kann mir heute nicht mehr erklären, wie ich auf diese Idee gekommen bin. Aber es wird kolportiert, dass es so war.
Sie waren 17, als die Mauer fiel. Wie haben Sie diese Zeit in Dresden erlebt?
Das ist natürlich ein fantastisches Alter für Revolutionen, um daran teilzunehmen. Das hätte ich 10 Jahre vorher oder später wahrscheinlich auch nicht in der Form getan. Es war eine unglaublich prägende Zeit, kann man so im Nachhinein sagen. 89, ich war 17. Und ich kann mich sehr, sehr deutlich erinnern an diesen Moment, tatsächlich Radio gehört zu haben. Der Deutschlandfunk hat berichtet von den Zügen, die aus Prag zurückkommen, die im Hauptbahnhof noch kurz halten werden. Und es gab plötzlich diese Hoffnung, diese Idee, dass man da aufspringen könnte. Und man wusste irgendwie, da werden viele Leute hingehen. Und ich bin aus Neugier hingegangen und es gab unglaubliche Szenen mit, also eigentlich ein Schlachtengemälde, was ich mir da angeschaut hatte, mit Polizei, mit Krankenwagen, die immer zu in den Bahnhof rein und rausgefahren sind und dort gerüchteweise verletzte oder betäubte Menschen rausgeholt haben, die da mit Tränengas sozusagen betäubt wurden. Und es war so eindrücklich, dass wir, die da zusammenstanden, gesagt haben, wir sind morgen wieder hier, das kann so nicht stehen gelassen werden. Und es ging so über 2 Wochen, dass wir wirklich jeden Tag wieder hingegangen sind und uns diese Schlachten geliefert haben mit der Polizei. Und das ist so natürlich eine wahnsinnig prägende Zeit, dass man auch nicht genau weiß, wird man heute Abend im Gefängnis sitzen oder wieder nach Hause gehen. Die Eltern machen sich Sorgen, dass nochmal so ein Prager Frühling geschehen könnte. Mhm. Wir wussten in der Zeit nicht, ob die Russen eingreifen werden oder nicht. Aber mit 17 ist einem das eigentlich irgendwie egal. Und nach ungefähr, vielleicht irre ich mich, aber ich glaube, es waren 2 Wochen, da war diese Angst vorbei. Man wusste, Gorbatschow wird nicht kommen, die werden nicht eingreifen. Und dann kamen all die anderen auch dazu. Dann gab es eine Riesendemonstration. Die war wirklich beeindruckend. Also sie ging über mehrere Elbbrücken, weiß ich noch. Wir sind so über eine Elbbrücke gegangen und sahen auf der anderen noch das Ende dieser Demonstration. Es war riesig gewesen. Und dann kamen aber auch schon so die anderen Töne mit rein in die Sprüche, die da skandiert wurden. Dieses Wir sind das Volk kam auch schon auf. Und so Töne, wo ich damals schon irgendwie instinktiv merkte, na, das klingt jetzt anders als davor, das ist eine andere Energie. Und habe mich auch sehr viel später erst erinnert an dieses Wesen, das Volk. Ah ja, das begann dort eigentlich in gewisser Weise.
Das klingt jetzt noch wahnsinnig lebendig, wenn Sie das erzählen, diese Erinnerungen.
Ja, man vergisst sowas nicht, das bleibt frisch, ja.
Offene Grenzen dann zu einem Zeitpunkt, in dem Sie gerade die Weichen stellen mussten für Ihr berufliches Leben. Plötzlich war alles möglich. Wussten Sie, was Sie wollten?
Ich wusste überhaupt nicht, was ich wollte. Nein, natürlich nicht. Ich hatte so eine vage Ahnung und Vermutung, aber die ging eher in die Richtung, Germanistik studieren zu wollen oder irgendetwas mit Sprache zu machen. Und viel weiter kam ich da eigentlich auch gar nicht. Ich bin über merkwürdige Umwege dann dazu gekommen, mich an der HGB zu bewerben in Leipzig.
Eine Hochschule für Grafik und Buchkunst.
Ja, genau. Und habe dann irgendwann auch gemerkt, dass ich da ganz, ganz richtig angekommen bin, aber das war nicht so richtig mit einem festen Vorsatz. Es war mehr so, ich probiere das jetzt mal, weil macht mir auch Spaß, aber ich hatte mich selber eigentlich da noch lange nicht gesehen gehabt.
Sie waren da später Meisterschülerin bei dem Fotografen Tim Rautert. Der gehörte zu den Professoren, die aus dem Westen nach Leipzig gekommen sind. Diese Hochschule war ja komplett im Umbruch. Wie haben Sie das erlebt?
Das war eine spannende Zeit, das war 1993 gewesen und es gab diesen großen Wechsel, der dramatisch war, der vor allen Dingen für die Studierenden, die schon dort waren, dramatisch war. Arno Fischer ging gerade, Helfried Strauß war noch da, Joachim Jansung war noch da gewesen, 3 sehr prägende Gestalten tatsächlich. Evelyn Richter, die ich eingangs schon erwähnt hatte, war als Honorarprofessorin da und war eine wunderbare Erscheinung. Und genau 93, also ich begann gerade mit dem Studium, kam Tim Rautert und Joachim Brohm an die HGB und haben natürlich einen völlig frischen, anderen Wind mitgebracht, haben von Dingen erzählt, von denen vorher noch nie die Rede war. Joachim Brohm hat die Farbfotografie mitgebracht, Tim Rautert hat ein sehr differenziertes Verständnis von Reportage, von allen Spielarten der Kunst, auch im Verhältnis zur Malerei, überhaupt diese Frage, wie steht man im Leben, wie schaut man auf die Welt, wie formt man aus all dem eine künstlerische Haltung. Das waren alles Fragestellungen, die vorher so nicht stattfanden.
Danach folgte noch ein Stipendium, 2 Jahre London, London, Leipzig, an den Hochschulen, da hatten sie Werkstätten, Labore, Apparaturen. Leipzig ist diesbezüglich, glaube ich, sehr gut ausgestattet. Wie war das denn aber nach dem Studium? Also für Ihre Art zu fotografieren, wie Sie uns das beschrieben haben, da reicht ja kein WG-Zimmer.
Das stimmt ja. Ja, ich hatte schon früh in der Spinnerei, in der Baumwollspinnerei in Leipzig ein Atelier durch ganz merkwürdige Umstände. Auch wieder, man rutscht ja in viele Sachen oder in die entscheidenden Sachen des Lebens, rutscht man eigentlich irgendwie zufällig hinein und wundert sich dann später, wie es dazu kam. Und mit der Baumwollspinnerei war es genau sowas auch, dass ich da über Freunde irgendwie reingekommen bin in einer Zeit, als da noch gearbeitet wurde, tatsächlich an den Spinnereimaschinen und wir uns mit den Spinnereiarbeitern noch die Dusche teilten. Und wir konnten diese riesigen Räume dort nutzen und im Keller gab es ein unglaublich tausende Quadratmeter großes paradiesisches Lager voller Stühle, Tische und Schränke, wo wir uns alles rausholen konnten, was wir irgendwie brauchten. Und das ist unvorstellbar heute. Heute ist alles so abgesichert und irgendwie verwertet. Und damals war es diese berühmte Leipziger Freiheit, die fand da wirklich statt.
Die Fotografin Ricarda Roggan ist im Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur. Neben ihrer eigenen Familie, sie hat 3 noch nicht volljährige Kinder, gibt es noch eine zweite Familie für sie, die Galerie Eigen und Art. Die veranstaltet selbst Ausstellungen an den Standorten in Leipzig und in Berlin und vertritt sie als Fotografin international. Wie ist es Ihnen gelungen, in diese tolle Künstlerfamilie aufgenommen zu werden?
Das ist schon ganz lang her. Das begann, glaube ich, so wie es klassischerweise oft beginnt, mit dem Diplom, was ich da an der HGB gemacht hatte. Und oft sind das ja die Momente, wo die Galeristen so vorbeigehen und mal so gucken, was es Neues gibt. Tatsächlich dieser Übergang dann von diesem relativ geschützten Studienraum nach draußen. Und da ging Judy Lübke durch, wie er es immer gern macht, und hat so mehrere eingesammelt, mehrere Positionen. Ich glaube, 4 fand er interessant, aus denen er dann eine kleine Gruppenausstellung gemacht hatte und die er so im Blick behalten hat. Und dann irgendwann ein paar Jahre später hat er gesagt, du Ricarda, lass uns mal zusammenarbeiten, wir machen das jetzt mal so zusammen. Und ich fand das wunderbar. Ich war auch so, glaube ich, fast die einzige tatsächlich so genetisch veritable Fotografin in der Galerie gewesen. Mit den ganzen Malerkollegen fand ich das ganz wunderbar, so als Austausch. Das hat mir gut gefallen. Ich habe mich da tatsächlich, er macht das wunderbar. Es ist wirklich wie eine Familie. Man feiert zusammen Weihnachten, Sommerfeste und irgendwie weiß man auch die biografischen Verwerfungen, denen ja jedes Leben so unterliegt, die werden da aufgefangen. Also das heißt, diese Momente, die 3 Kinder auch zu haben, das war ja nicht immer selbstverständlich als Künstlerin. Also noch ein paar Jahre vorher hätte es geheißen, naja, dann schau mal, wie du klarkommst. So. Aber ich hatte ein bisschen Glück, dass ich gerade in so eine Zeit kam, wo man schon merkte, das kann auch gut gehen, das muss nicht unbedingt zwingend schief gehen. Und das war wunderbar in der Begleitung dessen, dass ich da keinen Stress empfunden hatte.
Seit wann können Sie eigentlich vom Fotografieren leben?
Na, ist ja immer die Frage, was man sich so vornimmt als Lebensstil. Ich hatte immer gedacht, naja, man braucht ja nicht viel und man kann davon eigentlich ganz gut leben. Aber ich hatte auch nie das Gefühl, dass ich so ein wahnsinnig hohes Lebensniveau zwingend bräuchte.
Haben Sie Auftragsfotografie gemacht, um Geld zu verdienen?
Nee, ehrlich gesagt nicht so. Ich hatte mal so kurz nach dem Studium gedacht, vielleicht wäre das so ein Plan B, aber ich habe mir das selber eigentlich nicht geglaubt, dass ich das könnte. Da bin ich irgendwie auch zu eigensinnig dafür. Das würde ich dann anders machen, als es Auftraggeber wollten. Ich glaube, das hätte nicht funktionieren können.
Wobei Ihr Material an sich ja schon teuer ist, ne? Wir haben schon gesprochen über Brom, Silbergelatine, Ihre Großbildkamera. Wie teuer ist so ein Zeug?
Das ist tatsächlich, wird immer teurer, weil es jetzt inzwischen so einen Status von Liebhaberei bekommen hat. Und
also es sind tatsächlich alte Kameras?
Ja, also teilweise werden sie schon noch gebaut, aber nicht in diesem 8x10-Inch-Format. Da gibt es auch genug gebraucht inzwischen. Das ist eher eine amerikanische Geschichte eigentlich, dass in den USA diese Art des Fotografierens nach wie vor sehr, sehr intensiv betrieben wird. Das heißt, wenn ich Filme bestelle, kommen die eigentlich meistens aus den USA, auch Kamerateile. Und man kriegt es schon noch alles, aber ich weiß nicht, wie lange noch tatsächlich. Und ich bereite mich auf diesen Tag X auch innerlich vor, dass ich denke, wenn ich so nicht mehr arbeiten kann, weil diese Filme nicht mehr zu haben sind, ich glaube, dann höre ich vielleicht auch wirklich auf, dann reicht es vielleicht auch. Und Also digital sehe ich mich nicht arbeiten. Das ist was ganz anderes.
Ja, digital macht man hintereinander 200 Fotos, bearbeitet die anschließend und wählt dann die besten aus. Wie viele Abzüge machen Sie von einer gewählten Einstellung?
Ich mache eigentlich immer genau 2 Abzüge, aber aus einer Paranoia heraus, dass mit dem Negativ irgendwas bei der Entwicklung schiefgehen könnte. Also fotografiere ich alles 2-mal. Und lagerst dann auch unterschiedlich. Das eine kommt in ein Schließfach, das andere habe ich zu Hause im Labor liegen. Und dadurch kann ich deutlich besser schlafen, dass ich weiß, da gibt's noch so ein Backup.
Sie haben die Galerie als Familie beschrieben, so dieses Private auch. Wie ist das mit dem Professionellen? Was konkret macht die Galerie für Sie? Welche Bedeutung hat eine gute Galerie für eine Fotografin?
Die Galerie hat eigentlich immer die große Linie im Blick, würde ich so sagen. Also diese Ahnung, wohin könnte es denn gehen und wohin bringt man jemanden und was kann man dafür tun. Die Galerie macht die Preise, ich mache die Preise nicht. Ich erschrecke immer, wenn ich die Preise sehe und sage, meine Güte, für so ein Bild vom kaputten Auto kann man sich ja einen Neuwagen kaufen. Was macht ihr da? Aber ich überlasse es komplett Julie und der Galerie, was sie da so aufrufen.
Judy Harry Lipke, der Galerist, war auch schon hier bei uns in der Sendung.
Ja, genau. Das ist eine ganz klare Arbeitsteilung. Meine Sache endet eigentlich da beim Bild. Wie groß ist das Bild? Wie ist es gerahmt? Wie tritt es physisch in Erscheinung? Wie hängt es in der Ausstellung? Das sind die Dinge, die ich noch bestimme. Und dann gebe ich die ganze Sache ab. Und alles, was der Verkauf ist und was drumherum ist, das ganze Marketing, das gebe ich sehr, sehr gern auch ab.
Mhm. Sie engagieren sich auch für nachhaltige Fotografie. Zero Footprints, keine Fußabdrücke hinterlassen als Fotografin. Geht das mit dem analogen Arbeiten? Also was haben Sie schon verändert?
Das ist tatsächlich unser Lieblingsforschungsprojekt gerade für die nächsten 2 Semester in Stuttgart mit meiner Klasse, dass wir versuchen, das rauszufinden. Ich glaube, es wird spannend, weil es gar nicht so einfach ist. Also man kann viel leichter nachhaltig arbeiten in allen anderen Bereichen. Aber gerade mit der Fotografie ist es ja auch zweischneidig. Man muss ja erstmal auch beide Linien mitdenken. Man muss die analoge Linie bedenken, wo man natürlich sofort an Chemikalien denkt. Aber genauso die digitale Strecke, was es bedeutet, Bilder hochzuladen, auf Servern zu speichern. Das sind ja Dinge, die riecht und sieht man nicht, aber die sind vorhanden und die kann man auch berechnen. Und aus diesen beiden Linien etwas herauszufiltern, wo man sagen kann, okay, so können wir vielleicht weiterarbeiten. Das ist unglaublich spannend. Natürlich spielen auch Gedanken mit rein. Bisher dachte man immer, eine Fotografie muss unendlich haltbar sein. Vielleicht muss sie das ja gar nicht mehr. Vielleicht ist es gar nicht mehr so wichtig, wie lange das Material ganz frisch aussieht. Vielleicht.
Das sagen Sie, die so interessiert ist an den Spuren der Geschichte.
Ja, tatsächlich. Vielleicht ändern sich gerade auch wirklich alle Parameter, sodass man alle Fragen neu stellen muss. Ich finde das wahnsinnig spannend, das neu zu denken. Es ist ja ein Gedankenexperiment im Moment noch. Aber das einmal alles durchzuspielen, diese Fragen. Ich weiß noch nicht, wo wir da rauskommen, aber wir werden es sehen in der Staatsgalerie Stuttgart nächsten Sommer. Da werden wir eine große Ausstellung damit bestücken, mit den Ergebnissen dieses Nachdenkens. Und ich weiß selber noch nicht, was wir da zeigen werden. Aber es interessiert mich total, dieser ganze Prozess.
Aktuell sind Sie beteiligt an einer Gruppenausstellung im Berliner Kunstraum Kreuzberg, dem ehemaligen Bethanien. Gezeigt werden 50 Künstlerinnen aus der DDR und zwar unter dem Motto, worin unsere Stärke besteht. Das hat mich jetzt gewundert, dass Sie dabei sind. Verstehen Sie sich als Künstlerin aus der DDR? Denn richtig angefangen mit der Fotografie haben Sie ja erst nach der Wende. Was also ist dieses Wir, worin unsere Stärke besteht?
Es ist natürlich sehr vereinnahmend, dieser Titel, aber es sind auch noch wesentlich jüngere Positionen dabei. Ich fand es eigentlich eine schöne Idee, mir war das sehr sympathisch. Ich habe auch, glaube ich, ganz kurz drüber nachgedacht über dieses, aber ich kam auf keine richtige befriedigende Antwort, worin unsere Stärke bestehen könnte. Es sind mehr so Mutmaßungen, die ich äußern könnte. Vielleicht war es von der Seite her immer ein sehr, sehr freies Arbeiten, in dem, dass man immer davon ausgegangen ist, dass man natürlich als Frau dieselben Möglichkeiten hat wie alle Männer um einen herum auch. Also das war nie die Frage. Bei allen Berufswünschen war immer völlig klar, ich habe dieselben Möglichkeiten. Keiner wird sagen, du darfst aber nicht Chirurgin werden oder was ich werden wollte. Je nachdem, das spielt einfach gar keine Rolle. Die Rolle spielte mehr so, warst du bei der FDJ, warst du oder wirst in die Partei eintreten. Das muss man halt dann entscheiden, ob man den Weg gehen wollte oder nicht. Aber ob ich männlich oder weiblich war, das spielte keine Rolle.
Und sind Sie den Weg gegangen?
Ich war, wir hatten tatsächlich überlegt, jetzt kann man es ja laut sagen, kurz vor der Wende, ob wir auswandern, weil wir eindeutig nicht diesen Weg gehen wollten, meine Mutter und ich. Und wir waren schon sehr in den evangelischen Kirchenkreisen unterwegs. Und diese ganzen Geschichten, die damals schon aufkamen mit Umweltverschmutzung, mit all dem, wo man wusste, oh, das geht so, aber nicht Espenhain und so weiter. Und natürlich hat uns die Stasi auch irgendwie registriert als solche. Und dann kam dieser Moment, wo ich auch dachte, was werde ich denn beruflich? Ich wusste es nicht. Ich wusste nur, ich habe sehr limitierte Möglichkeiten. Ich kann da nicht frei wählen, weil ich diesen Weg nicht gehen wollte. Ich bin erst sehr spät und mit Druck in die FDJ eingetreten. Ich mochte das alles nicht.
Aber Sie haben es dann machen müssen? Oder was? Also das, warum?
Na, es gibt so Momente natürlich, die schwierig sind. Es gab ja immer dies, dass die Lehrer und Lehrerinnen wirklich auch ins Elternhaus gekommen sind und gesagt haben, naja, schauen Sie mal, Ihre Tochter hat es eh schon schwer. Wollen Sie es ihr noch schwerer machen durch alles das? Und irgendwann haben wir kapituliert und gesagt, naja, müssen wir diesen Kampf jetzt kämpfen oder sagen wir, naja, sei es drum. Und dann habe ich auch gesagt, ist vielleicht interessant, ich schaue mir das jetzt an. Dann machen wir das halt so. Keine Ahnung, ob man seine Seele damit verkauft. Ich fand es dann gar nicht so schlimm eigentlich. Und natürlich wollen Jugendliche immer das machen, was die anderen auch machen. Aber wir waren nicht so unbedingt auf der Linie. Es war ja immer der Normgedanke, dass man sich an die Norm anpassen musste. Ich habe das immer sehr gehasst, dieser Normgedanke.
Ich möchte noch nachtragen, dass Ricarda Rogan, ja, haben wir gerade drüber gesprochen, im Kunstraum Kreuzberg in Berlin gerade in dieser Gruppenausstellung über Künstlerinnen aus der DDR beteiligt ist. Da zeigt sie ihre Schrottautos, über die wir vorhin gesprochen haben, zu sehen bis Ende Oktober mit richtig tollen Öffnungszeiten, nämlich je nach Wochentag bis 20 und 22 Uhr im Berliner Kunstraum Kreuzberg. Seit 2013 ist Ricarda Rogan Professorin für Fotografie an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart. Sie pendelt also zwischen Leipzig und Stuttgart. Die Schwaben und die Sachsen, gibt es da Schnittmengen?
Da gibt es, glaube ich, ganz viele Schnittmengen, aber ich habe das Gefühl, da setzt man sich sofort in die Nesseln, wenn man das erwähnt. Also angefangen vom Dialekt, der eigenwillig ist, aber auch liebenswert ist. Und eine bestimmte Mentalität ist, glaube ich, ähnlich. Also so eine sächsische Gemütlichkeit gibt es ja und die ist auch wirklich vorhanden. Und ich glaube, bei den Schwaben gibt es ähnliche Dinge. Also ich komme da ganz gut zurecht. Ich möchte aber nicht unbedingt hinziehen müssen.
Das Besondere an Ihrer Klasse da, das sind ja nicht alles Studierende der Fotografie. Was studieren die?
Das ist eigentlich genau wie an jeder deutschen Kunstakademie, die auch Fotografie anbietet. Das hat sich sehr verschliffen in den letzten Jahrzehnten. Also ich würde sagen, so tatsächlich wirklich hundertprozentige Fotografinnen und Fotografen sind es vielleicht zwei, drei, die ich in der Klasse habe von 20. Und die anderen machen Crossover, alles, was gerade auch in der Kunst so gängig ist, also Performance, Installation, Videokunst, alles, was man sich so vorstellen kann, in Verbindung wiederum mit Fotografie, aber auch ohne diese Malerei natürlich auch alles, was man sich denken kann.
Und was ist Ihnen bei der Vermittlung da besonders wichtig?
Es ist eine spannende Zeit gerade. Das ändert sich, glaube ich, wöchentlich, was wichtig ist. Also zum Teil ist natürlich immer wichtig, auch dran zu bleiben am Dienen, was gerade aktuell ist. Also Biennale, Documenta. Wir fahren in zwei Wochen auf die Biennale nach Venedig, schauen uns das an. Also Dinge im Original zu sehen, darüber zu sprechen, überhaupt zu lernen, über diese Dinge, also ein Vokabular auch zu entwickeln, um darüber sprechen zu können, ist ja auch nicht selbstverständlich. Aber auch die größeren Prozesse im Blick zu haben, was war mal ein Kanon, was wird vielleicht Kanon werden oder wie verändert sich gerade der Werkbegriff, mit dem ich ja groß geworden bin und der ist im Moment ja gar nicht, dass er eine Rolle spielen würde. Es ist ja gerade viel stärker im diskursiven Bereich, im engagierten Bereich, was so zu sehen ist und wie wird sich das vielleicht entwickeln. Also da so eine Orientierung zu geben, aber den Kern nicht aus dem Blick zu verlieren, was Kunst eigentlich ist. Darum geht es ja die ganze Zeit.
Ich kann mir vorstellen, dass Sie in so einem Umfeld auch selbst viel zurückbekommen, weil Sie sich ja auch nicht nur mit Fotografie beschäftigen, sondern mit Installation, mit Architektur, auch mit Video.
Ja, natürlich spielt das auch immer mit rein, was man selber macht, aber nur bedingt, glaube ich. Ich weiß es gar nicht so genau, wie sie es eigentlich verhält, aber ich kann natürlich auch nur das lehren, was mich wirklich selbst interessiert. Ich fühle jetzt nicht den Auftrag, alles zu lehren, was auf der Welt existiert. Das ist nicht machbar. Aber die Dinge, die ich selber spannend finde, die bringe ich natürlich mit und versuche, das ins Verhältnis zu setzen zu den großen Strömungen, die man sehen kann. Und natürlich auch zu dem, was in der Klasse an Arbeiten entsteht, das aufzugreifen darin.
Sie haben das vorhin kurz angedeutet. Im nächsten Sommer wird es in der Staatsgalerie Stuttgart eine Ausstellung geben von Ihrer Klasse, aber auch von Ihnen selbst werden da Arbeiten gezeigt. Und zwar ein Zyklus, der im vergangenen Jahr entstanden ist und 1971 heißt. Was ist das?
Ja, es hat mir große Freude gemacht, diese Arbeit herzustellen. Es ist eigentlich eine doppelte Hommage, einmal an meinen Lehrer Tim Rautert, der 1971 im Atelier von Walter de Maria in New York war und eigentlich ein Porträt fotografieren wollte, aber das irgendwie nicht funktionierte. Und er hat dann die Räume fotografiert, dieses Künstleratelier. Und für mich war es eigentlich der Inbegriff eines Künstlerateliers überhaupt. Mich hat es aber auch an Räume in der Spinnerei erinnert. Ich habe dann in einem Gebäude der Spinnerei arbeiten können und hatte diese manische Idee, ich will diese 12 Bilder unbedingt nachstellen, nachinszenieren. Also auch so absurde Dinge wie ein Kaminbild, was natürlich so spezifisch New York ist. Aber wir haben das alles nachinszeniert, nachgebaut in einer sehr freien Art und Weise. Und für mich
also einfach kopiert.
Kopiert, nicht
nachgestellt,
neu inszeniert, neu interpretiert, würde ich sagen. Also in gewisser Weise vielleicht sogar aufgefrischt, dass man, ich habe währenddessen auch gedacht, man muss eigentlich wichtige Serien alle 50 Jahre unbedingt mal neu inszenieren und wieder ins Gespräch bringen und auch schauen, wie bestimmte Dinge ziehen sich durch und bleiben immer aktuell. Also diese Idee des Künstlerateliers, die hat mich wahnsinnig beschäftigt. Das war auch ein Zeitpunkt, wo ich in der Spinnerei mein Atelier verlassen musste. Und dieses Verlassen dieser Räume, in denen man so viel gearbeitet hat, das macht schon viel aus. Und das liegt alles mit in dieser Serie drin, in dieser 1971-Serie.
Was haben Sie denn heute für ein Atelier?
Heute, im Moment habe ich eigentlich nicht so wirklich ein Atelier. Ich habe einen Raum, wo aber auch immer die Kinder durchrennen. Also fehlt mir auch gerade ein Stück weit so ein Raum, wo man sich mal zurückziehen kann und nächtelang durcharbeiten. Das fehlt mir gerade.
Und an was arbeiten Sie zurzeit?
Vielleicht auch dem geschuldet an was ganz völlig anderem, was mir aber auch unglaubliche Freude macht. Es ist eher so ein Familienprojekt, möchte ich es fast nennen. Eine Climate Fiction.
Ist ja so ein ganz, eine was?
Eine Climate Fiction.
Klimafiktion,
aha. Ja. Das ist ja so eine neue literarische Sache, die ich mit meiner älteren Tochter, die 15-Jährige, wir schreiben das zusammen. Und es ist die Geschichte der Flucht einer durchschnittlichen deutschen Familie aus einer brennenden Stadt, aus einer völlig überhitzten Situation. Und wohin sollen sie fliehen? Sie fliehen in etwas, von dem ich denke, es ist überfällig, dass wir es mal endlich hätten. Und zwar ein System, was die Autobahn überspannt. Und diese Idee, die geistert schon so rum. Also neulich war auch bei Ihnen im Gespräch die Birgit Scheppert, die Wasserstoffexpertin, wo es um die Frage ging, wo können wir die ganze Energie eigentlich generieren? Man muss einfach die Autobahn mit Tunneln überspannen. Und diese Tunnel sind natürlich solaraktiv. Und in der Vision, die ich da entwickle, leiten sie auch Meereswasser durch die Tunnel, entsalzen das. Also wir haben plötzlich ein System, was Strom generiert, was Wasser bereitstellt, wo man vielleicht sogar drin wohnen möchte eines Tages, weil es so fantastisch klimatisiert ist. Also es ist eine wunderbare Vision, die mir große Freude macht.
Das braucht ja erstmal viele Gespräche zwischen Ihnen und der 15-Jährigen. Und dann schreiben Sie dann ein Jugendbuch oder was entsteht
ja,
da?
Ja, ja. Ja, es ist so eine komplexe Vision, die muss man unbedingt vereinfachen in der Sprache. Und es ist eine klare Jugendsprache. Also sie räumt immer alles auf, was nicht Jugendsprache ist und formt es um. Und dann fließen natürlich die trockenen Kommentare meines Sohns mit ein und alles, was in so einer normalen deutschen Familie so verhandelt wird, die vielleicht auch die Beschränktheit der Eltern und alles das, was so eine Rolle spielt, was so in der Luft liegt gerade. Und wir brauchten das irgendwo auch, dass wir eine Vision entwickeln, einen Plan B entwickeln, weil diese Fragen, die natürlich ständig im Raum stehen, was wird das eigentlich werden? Wie wird es dann mal sein in 10, 20 Jahren, wo ich immer sage, tut mir leid, ich weiß es auch nicht, aber es muss mal eine Vision her. Und okay, wir schreiben jetzt einfach mal eine, die uns so sehr, sehr schlüssig erscheint und wo ich denke, es ist absurd, wenn es in 20 Jahren nicht so wäre. Wir können nicht weiter additiv Gewerbegebiete und Solarflächen auf die Felder setzen. Wir müssen das alles mal in eins denken und strukturiert denken, systematisch denken. Klingt komisch, wenn ich das als Künstlerin sage, aber ich kann es mir nicht mehr anders vorstellen.
Und haben Sie schon einen Verlag oder wie wollen Sie das veröffentlichen?
Wir haben uns vorgenommen, wir schreiben es erstmal und sehen dann weiter. Aber ich denke eher, dass es ein Podcast werden würde, weil ich auch wahnsinnig gerne Interviews mit einbauen möchte. Interviews mit Feuerwehrleuten, mit Rotkreuzhelfern, wo wir fragen, wie wird es denn werden? Seid ihr darauf vorbereitet oder was wird dann sein eigentlich, wenn das Wasser fehlt?
Sehr spannend. Wird noch eine Weile dauern, oder?
Es soll vor dem nächsten Sommer erscheinen.
Okay, viel Druck für die 15-Jährige. Ricarda Roggan, überaus aktive Fotografin. Ich danke sehr, dass Sie heute bei uns waren. War ein spannendes Gespräch.
Danke, es war mir eine große Freude.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.